ARD-Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders.
SWR 2. Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wie wollen wir leben? Diese Frage stellen wir uns in dieser Woche in der ARD-Themenwoche und darüber spreche ich auch heute Abend mit meinem Gast. John Ehret ist Bürgermeister der 4000-Seelen-Gemeinde Mauer bei Heidelberg. Vor 8 Jahren ist er als parteiloser Kandidat und Außenseiter in dieses Amt gewählt und in diesem Jahr im März mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang in seinem Amt bestätigt worden. Sie haben also viel richtig gemacht, John Ehret. Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend.
Wie wollen wir leben? Wie würden Sie diese Frage beantworten? Wie wollen Sie leben?
Das ist schwer. Natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit, aber auch nicht so schwer zu beantworten. Letztendlich in Gesundheit und Frieden. Das sind eigentlich die einzigen Wünsche, die man haben kann im Moment.
Wie weit sind wir von dieser Vision entfernt?
Ja, Gesundheit, denke ich. Wir haben dann einen Silberstreif im Horizont mit der Impfstrategie, dass wir jetzt auch Impfstoffe vielleicht gefunden haben. In Frieden, ja, ich könnte es auch in Bezug auf den US-Wahlkampf ziehen, ist ein Stück wieder näher gekommen aus meiner Sicht, dass wir doch mehr oder länger im Frieden leben können, hoffentlich.
Und welche Rolle Diversität, also Vielfalt in unserer Gesellschaft spielt und warum das unser Thema heute Abend ist, darüber sprechen wir gleich nach Musik von Connie Constance, Give and Take. SWR 2 Tandem am Montagabend. Mein Gast heute Abend ist John Ehret, Bürgermeister der Gemeinde Mauer bei Heidelberg, knapp 4000 Einwohner. Normalerweise kein Ort, über den bundesweit berichtet wird. Sie gelten aber, Herr Ehret, als erster schwarzer Bürgermeister in Deutschland. Nun sollte die Hautfarbe ja eigentlich keine Rolle spielen, ob Sie für das Amt geeignet sind oder nicht. Aber fast alle Zeitungen haben genau deswegen über Sie berichtet. Und mit dem Hype um Ihre Person haben Sie zum einen nicht gerechnet. Und wenn ich das richtig rausgehört habe, war es auch Ihnen eher unangenehm. Warum?
Ja, also gerade, ich sage es mal, diese Hautfarbe sollte keine Rolle spielen. Und es hat mich natürlich am Anfang schon ein bisschen gestört, dass alles sich auf die Hautfarbe gestürzt hat. Und genau das ist der Punkt. Ich wollte eigentlich beweisen, dass ich als Person das Amt kann und nicht, dass es jetzt die Hautfarbe mehr oder weniger überlagert. Und das hat mich dann irgendwann mal auch dann wirklich genervt, weil alle immer nur auf diesem Thema rumgeritten ist. Also von daher möchte ich jetzt nach 8, 9 Jahren mal eher so den Medien mal sagen, was ich geleistet habe, beziehungsweise ob ich was geleistet habe und ob es mehr oder weniger das Haupt oder die Hauptgeschichte ist, was eigentlich interessant sein sollte.
Also es gibt ja auch noch viele andere erwähnenswerte, außergewöhnliche Punkte Ihrer Kandidatur. Sie sind als Außenseiter ins Rennen gegangen, haben auf Wahlplakate verzichtet. Sie haben auch nicht für eine Partei kandidiert, die Sie da im Rücken hatten. Also Sie sind parteilos. Was also ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Ja, wie Sie sagen eigentlich, es war ein Gesamtpaket. Es waren wirklich viele Besonderheiten, in Anführungsstrichen. Und das war genau auch das, was die Leute wahrscheinlich dann interessant fanden und sich mit meiner Person beschäftigt haben und eben festgestellt haben, dass er eben nicht nur schwarz ist, sondern halt eben, dass er wahrscheinlich auch das Amt gut kann. Und ich glaube jetzt auch, sagen Sie, nach einer gelungenen Wiederwahl mit stolzer Brust, ich denke schon, dass ich gute Arbeit geleistet habe.
Sie sind im März dieses Jahres wiedergewählt worden im ersten Wahlgang gegen 9 Mitbewerber. Dann mit absoluter Mehrheit, also der Rückhalt der Mauermauer ist Ihnen sicher.
Ja, wobei die Kandidaten, also 7 davon, waren nicht ernstzunehmende Kandidaten und deswegen will ich das nicht so hoch. Also im Endeffekt war es ein Zweikampf, ja.
Was für eine Gemeinde ist Mauer?
Ja, Mauer ist eigentlich bekannt. Wir haben ein Homo heidelbergensis, das ist mit der älteste europäische Fund menschlichen Unterkiefers und viele auch in der Wissenschaft oder auch in manchen Bereichen kennen Mauer eben von diesem Fund. Ansonsten ist Mauer nichts Besonderes, in Anführungsstrichen. Also klar, natürlich ist Mauer was Besonderes von den Menschen her, aber jetzt als Örtlichkeit oder als Ort ist es jetzt nicht groß. Also wir sind nicht besonders groß, wir haben jetzt nicht besondere Industriegebietflächen, wir sind eine ganz normale ländliche Gemeinde um Heidelberg herum.
Gemeinden von dieser Größe, 4000 Einwohner, haben den Ruf ja nicht besonders divers zu sein. Vielfalt vermutet man eher in den Großstädten. Wie vielfältig ist Mauer?
Durch den schwarzen Bürgermeister sehr vielfältig. Nein, Spaß beiseite, klar. Wir haben da schon auch früher auch schon immer wieder mal türkischstämmige Bürger. Aber Sie haben recht, es ist natürlich jetzt nicht besonders vielfältig auffällig. Wir haben durch die Asylzuzuggeschichte natürlich auch jetzt sehr viel mehr Vielfalt bekommen, ja, also offensichtliche oder auch sehende Vielfalt. Aber also läuft eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden.
Sehende Vielfalt oder spiegelt sich das auch im kulturellen Leben wieder?
Also das ist, wie Sie sagen, 4000 Einwohner. Natürlich haben wir auch Ehrenamtler, die zum Beispiel bei den Asylleuten teilweise Unterricht geben, Kultur. Und dann gibt es auch manchmal ein Frühlingsfest oder ein Sommerfest, wo dann auch wieder die Speisen, zum Beispiel syrische Speisen gibt oder afghanische Leckerle. Also das ist schon natürlich, klar, das ist ein beides. Man gibt sich und man nimmt sich aber auch, ja. Mhm.
Dann habe ich es schon gesagt, Sie sind seit 8 Jahren im Amt, in diesem Jahr wiedergewählt worden. Auf welchen Erfolg Ihrer bisherigen Amtszeit sind Sie besonders stolz?
Das kann man jetzt so schnell gar nicht sagen, also aufzählen. Das ist, ich merke auch immer die Bürger, wenn man dann anfängt, seine Projekte aufzuzählen. So. Ich glaube, es sind viele Kleinigkeiten, die viel entscheidender sind. Also ich glaube, die Bürger merken, dass wir ein transparentes, offenes, serviceorientiertes, kundenorientiertes Rathaus haben, dass die Bürger einfach anders vielleicht auch, oder dass sie grundsätzlich gut behandelt werden, dass da eben keine Reticements sind von wegen, dass man irgendwie was gegen andere Leute hat oder so. Das, glaube ich, ist eher so. Das heißt, diese Stimmung, dieses mit Verwaltung, dass wir uns einfach auch ein bisschen anders aufgestellt haben. Ich glaube, das ist mit ein großes Erfolgserlebnis.
Berichtenswert war zumindest in der Vergangenheit der Shuttlebus, den man im Rathaus anfordern kann, der vor allen Dingen von älteren Menschen genutzt wird. Das klingt nach sehr viel Bürgernähe, die Sie da vermitteln wollen.
Ja, das wollte ich auch versuchen, damit auszudrücken, dass es eigentlich die Bürgernähe ist, die entscheidend ist. Auch dieses Projekt will ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Das kam auch aus der Bürgerschaft. Ein älterer Mann, kam auf mich zu und hat von diesem Projekt berichtet, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und ich fand es eigentlich ein tolles Projekt und habe sofort gesagt, Mensch, das wollen wir auch machen, ne? Und haben dann allerdings sehr lange gebraucht, weil teilweise Hürden zu überspringen waren. Wir mussten Ehrenamtler finden, die bereit waren zu fahren. Also letztendlich, das Projekt hat dann gestartet und ich war froh darüber. Aber genau das ist der Punkt, dass nicht allein das Projekt jetzt erfolgsversprechend war, sondern dieses Drumherum, diese Geschichte.
Kommen öfter Menschen zu Ihnen, die Mauer mal, und klagen ihr Leid oder haben Vorschläge oder Sorgen?
Ja, also ich finde das auch sehr positiv. Also zum einen nicht nur Leid, ja, das haben Sie jetzt zuerst genannt, sondern eigentlich gute Ideen umzusetzen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Warum nicht? Dass wir auch mal andere Wege gehen. Und Leid, natürlich kommen auch Leute, die von ihrem Leid berichten oder die gern einen Wunsch hätten oder zum Beispiel andere Wohnungen oder dass wir generell Wohnungen zu bereitstellen und so. Das gibt halt auch nicht jeden Wunsch, kann man auch nicht alles erfüllen.
Haben Sie denn als Bürgermeister mit Rassismus zu kämpfen?
Ich persönlich nicht, nein. Also ich hatte ja, glaube ich, auch schon mehrfach bei anderen Interviews darauf hingewiesen, dass ich persönlich auch der Meinung bin, wie man auf die Leute zugeht oder dadurch, dass auch die deutsche Sprache natürlich perfekt, in Anführungsstrichen, hoffe ich doch zumindest, beherrsche kann, ist es eine ganz andere Geschichte, wenn das Leute mitkriegen, dass sie dann einfach diese Hautfarbe gar nicht mehr so im Vordergrund sehen, sondern eher durch die Sprache und durch das Verhalten eher irgendwie eben nicht Rassismuskeule schwingen können, sondern eher umgekehrt, dass sie eher überrascht sind.
Aber nach Ihrer ersten Wahl gab es im Netz rassistische Kommentare, wie zum Beispiel, dass der Buschmann jetzt mit der Stadtkasse durchbrennen würde. Greift Sie das gar nicht an?
Also durch die Ausbildung, wissen Sie auch, wird ja nachher nochmal ein Thema sein. Also da muss man schon ein bisschen einen breiten Rücken haben. Also man kann jetzt nicht gleich bei so einem, also das geht ja noch im Grunde genommen. Ja, also es gibt wirklich definitiv schlimmere Anfeindungen, nicht mir gegenüber, aber die man mitkriegt oder die man hört oder die in Presse auch teilweise dann hochkommen. Also deswegen will ich mich da nicht beschweren. Und ich war auch überrascht. Ich dachte, es würde härter zur Sache gehen, aber ich muss wirklich positiv sagen, es war nicht der Fall.
Mhm. Wie leben bleibt alles anders? Unter dieser Überschrift steht unsere ARD-Themenwoche. Über Vielfalt in unserer Gesellschaft spreche ich heute Abend mit meinem Gast John Ehret, Bürgermeister der Gemeinde Mauer bei Heidelberg. Sie sind, Herr Ehret, in Karlsruhe geboren, als Sohn einer weißen Deutschen und eines schwarzen US-amerikanischen Soldaten. Im Alter von 2 Jahren kamen Sie in ein Kinderheim. Was wissen Sie über Ihre leiblichen Eltern?
Gar nichts. Also dadurch, wie Sie sagen, 2 Jahre, ja, bin ich dann ins Kinderheim gekommen. Also selbstverständlich kann man natürlich nicht mit zwei realisieren oder überhaupt annähernd akzeptieren, was da passiert und nicht passiert. Also die Geschichten, die mir dann einfach erzählt wurden, hauptsächlich dann von meinen Adoptiveltern, ist, dass halt eben meine damalige leibliche Mutter schwer krank gewesen sein soll, hat einen Gehirntumor gehabt und dass sie halt eben mich wohl schweren Herzens dann wirklich auch ins Kinderheim gegeben hat zur Betreuungssituation und schweren Herzens dann wohl auch nach 2-3 Jahren wohl auch die Adoption sozusagen zugestimmt hat, um ja, mir ein Leben zu ermöglichen.
Hat es Sie je interessiert, wer Ihre leiblichen Eltern wirklich waren?
Das ist so ein Punkt, wo ich einfach sage, ich bin mit 6 Jahren dann in die Adoptivfamilie gekommen und wurde da wirklich auch super aufgenommen. Und natürlich Pubertät, irgendwann mal wird man dann auch schon mal damit konfrontiert oder grundsätzlich. Aber mir ging es nie schlecht, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss jetzt nach meinen Wurzeln suchen. Auch die Geschichte, die ich jetzt gerade eben auch berichtet habe, die war für mich schlüssig, sodass ich eigentlich letztendlich mir gedacht habe, gut, meine Mutter wird mit dem Gehirntumor vor 4-5 Jahren es nicht geschafft haben, wird verstorben sein. Und mein Vater war ja damals schon nicht präsent. Also von daher hat es mich auch nicht interessiert.
Mhm. Sie haben schon gesagt, Sie sind mit 6 adoptiert worden und dann in Mauer aufgewachsen, also in der Gemeinde, deren Bürgermeister Sie heute sind. Das sind jetzt also auch Ihre Wurzeln. Wie sind Sie aufgewachsen in Mauer in den 70er, 80er Jahren?
Ich würde sagen, normales Familienelternhaus, also ein Familienhaus. Mein Vater war stark, also mein Adoptivvater, ich spreche mal vom Vater, vom Helmut, also mein Adoptivvater war sehr aktiv im Dorfleben. Er war ehrenamtlich unterwegs, er war Vorsitzender in 2-3 Vereinen. Er selbst war beruflich in Mannheim tätig bei einer großen Versicherung, hatte da Prokura. Also ich denke, es war schon ein gutes Elternhaus. Er hatte auch Abitur damals schon gemacht auf dem Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg. Er hat uns ermöglicht, also mein Bruder und mir auch, aufs KFG, aufs Kurfürst-Friedrich-Gymnasium zu gehen. Und ich denke einfach mal, das war schon alles schon gut vorbereitet, ja.
Und das gesellschaftliche Engagement hat er Ihnen vorgelebt?
Ja, leider ist er relativ früh verstorben. Ich war dann 12 Jahre. Also deswegen habe ich das live gar nicht so viel mitgekriegt, aber ich habe es natürlich mitgekriegt dadurch, dass er wenig zu Hause war oder am Wochenende auch immer wieder Leute bei uns waren, die dann irgendwelche Gespräche geführt haben über irgendwelche Sachen im Ort oder auch Steuererklärung, einfache Sachen. Also das habe ich schon mitbekommen, ja.
Sie waren das einzige schwarze Kind in der Gemeinde, aber als Kind nimmt man ja solche Unterschiede eigentlich erstmal als gegeben hin. Wann und wie ist Ihnen das selbst klar geworden, dass Sie anders sind?
Ich muss widersprechen, also das einzige schwarze Kind nicht ganz. Das ist mir jetzt ein bisschen wichtig, weil ich habe letztens auch ein Buch gelesen vom Itzhomar Mangold aus München, der auch auf dem KFG war. Und das ist nämlich auch in seinem Buch Krokodil genau das, was mich ein bisschen gestört hat, weil er hat nämlich auch erwähnt, er wäre der einzige Schwarze gewesen im KFG.
Und
das,
und hat Sie ausgespart.
Genau.
Und deswegen dann wollen wir ihn jetzt nicht
ausspannen. Genau, deswegen möchte ich einen anderen jungen Mann, mit dem ich jetzt auch letztens mal wieder Kontakt hatte und zumindest auch die Mutter noch in Mauer wohnt. Und deswegen möchte ich das nicht stehen lassen. Also das ist nicht ganz richtig. Aber er war nicht ganz so schwarz wie ich, also ein bisschen heller. Aber egal.
Ich frage aber nochmal, wann ist Ihnen das klar geworden, dass Sie doch etwas anders, ja, genau, ist Ihnen das selber klar geworden oder ist es eher durch das Verhalten der anderen Ihnen klar geworden?
Das ist der Klassiker, genau. Also mir selber ist es nicht klar geworden, das ist jetzt auch immer noch so, man lebt damit und man merkt gar nicht, dass man eine andere Hautfarbe hat. Man merkt es erst dann, wenn andere Leute einem, also damals dann halt länger angucken oder dann Fragen stellen, woran man denkt, warum soll ich keinen, oder du sprichst ja gut Deutsch oder ja, so Geschichten oder die Haare oder so, das sind dann halt so Besonderheiten gewesen, wo man dann gemerkt hat, irgendwie ist man anscheinend doch für die anderen Leute doch anders.
Sie haben mal erzählt, dass Ihnen die Erwachsenen ständig durchs Haar gestreichelt haben.
Ja, das ist jetzt auch beim anderen Interview mal ein bisschen eskaliert, weil ich einfach der Meinung bin, ich habe damit kein Problem gehabt und habe damit auch überhaupt kein Problem und kann mir das gut erklären, weil die Leute das nicht bösartig gemeint haben. Dass man da gleich dann vielleicht Alltagsrassismus draus macht, kann ich nicht nachvollziehen. Also es ist immer eine Sache, wie die Person sich fühlt dabei. Natürlich wildfremde Menschen sind gekommen und haben gesagt, darf ich dir mal die Haare fassen? Dann sage ich auch einfach so, nee, aber da war die Hand schon ausgestreckt. Ja, aber letztendlich war es für mich jetzt keine Übergrifflichkeiten, Und deswegen bin ich da relativ entspannt immer damit umgegangen.
Und Ihre Oma hatte eine besondere Verwendung für ihre Haare.
Ja, genau.
Also nämlich
das,
welche?
Genau, das war auch eine Besonderheit sozusagen, wenn dann die Oma Nadelkissen macht, die sie dann verteilt im Dorf auch oder bei Bekannten und dann halt auch stolz erzählt, das sind die Haare von John, ne?
Die in dem Nadelkissen genau. Für die Stabilität gesorgt haben.
Genau.
Wie war das in der Schule? Wie haben SchulkameradInnen sich verhalten?
Ja, also da muss ich auch sagen, ich bin in Mauer dann zur Grundschule gegangen und das war, also ich hatte da wirklich enge Freundschaften und es haben mich alle sofort aufgenommen und ich glaube, Kinder haben damit am wenigsten Probleme mit Andersartigkeit.
Ja.
Und das war, ja, es war klassisch, es war genauso, wie man es sich eigentlich in einer guten Richtung vorstellt.
Im Fußballverein waren Sie der Pelé. Hm. Sie sind also aufgrund der Hautfarbe mit dem brasilianischen Fußballstar verglichen worden. Das nennt man heute positiven Rassismus oder umgekehrte Diskriminierung. Hm. Können Sie verstehen, dass viele Schwarze auch darauf allergisch reagieren?
Ja, das ist ein Punkt, der hat mich ein bisschen gestört tatsächlich, weil ich war kein Pelé. Ja? Und das war genau so eine Erwartungshaltung. Aufgrund der Hautfarbe hat jeder gedacht, er kann super Fußball spielen und die habe ich nicht erfüllen können. Und da hat man dann das erste Mal auch ich dann gemerkt, zum nicht ein Schamgefühl, das wäre das falsche Wort, aber einfach so die Erwartung kann ich nicht erfüllen. Auch Basketball spielen in der Schule, wenn man dann in der weitergehenden Schule war, weiterführenden Schule, auch da war dann immer Basketball natürlich eine Rolle. Und dann haben auch die Mitschüler dann gedacht, ah, ich nehme den John mit in die Mannschaft und waren dann ein bisschen enttäuscht, weil ich kann es nicht besser oder konnte es nicht so gut spielen wie andere Leute. Und das hat sich dann relativ schnell ja, geregelt, dass man auch dann klar machen muss, liebe Leute, ja, die Erwartungshaltung kann auch nicht jeder erfüllen.
Und auch ja, auch ein positiver Rassismus geht ja davon aus, dass es eine Ungleichheit aufgrund der Hautfarbe gibt.
Genau. Ja.
Was würden Sie Kindern und Jugendlichen raten, die aufgrund ja, ihrer Herkunft, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Hautfarbe nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören? Anderssein ist ja gerade für Kinder und Jugendliche gar nicht wünschenswert. Sie wollen ja dazugehören.
Ja, ein schwieriges Thema. Letztendlich, was kann man den Kindern raten? Also ja, sie sollen trotzdem so sein, wie sie wollen. Und sollen dadurch stark werden. Also sprich, sie sollen dann eben nicht sich verbiegen oder beziehungsweise andere Sachen annehmen, die sie gar nicht bereit sind, eigentlich zu verkörpern. Auch wenn es schwer ist natürlich, je nachdem, in welchen gesellschaftlichen Bereichen wir uns auch bewegen.
Ja, ja. Bevor Sie nun als erster schwarzer Bürgermeister in Baden-Württemberg zur Berühmtheit gelangt sind, waren Sie beim Bundeskriminalamt. Direkt nach Ihrem Abitur haben Sie 93 die Ausbildung zum Kriminalpolizisten gemacht. Was hat Sie daran gereizt? Woher kam dieser Berufswunsch?
Ja, also Kriminalbeamter, bitte, nicht Polizist, Kriminalpolizist, also Kriminalbeamter. Und es ging 3 Jahre die Ausbildung und es war ja auch so ein bisschen vielleicht in der Kindheit, dass ich irgendwie so dieses Gerechtigkeitsgehen, sage ich das mal, vielleicht in mir habe oder hatte, dass ich einfach auch mit dem Abitur dachte, Mensch, irgendwie muss man doch da was anfangen können und ich sage jetzt mal, einfach nur Jura studieren kam für mich nicht in Frage und deswegen, ich wollte was Praktisches machen. Und dann habe ich einfach mich in der Berufswelt auch mal ein bisschen umgeschaut und was für Bereiche es gibt und bin eigentlich schnell bei Polizei hängen geblieben und habe dann aber auch gedacht, also mit dem Abitur kann man wirklich auch mal versuchen, eine Bundesbehörde und das ist dann halt eben das Bundeskriminalamt. Und ja, und war eigentlich dann relativ offen, auch naiv in die Vorbereitung gegangen, habe ich dann später festgestellt, weil dann auch ein Auswahltest, sowas hatte ich noch nie vorher mitgemacht, so 4-teiliger Auswahltest. Und ja, und es gab halt Kollegen oder Bewerber, die hatten mir dann schon erzählt, ah, beim letzten Mal bin ich da durchgefallen und jetzt versuche ich es nochmal. Und ich so, wie beim letzten Mal und da durchgefallen. Also es war schon ein bisschen im Nachhinein, ja, war auch ein bisschen abenteuerlich, aber auch da habe ich es geschafft anscheinend, die Leute zu überzeugen.
Es gibt da die Geschichte, dass Ihr Vorgesetzter Sie als polizeilicher Beobachter auf ein Neonazi-Konzert geschickt hat. Offenbar, weil er Ihre Hautfarbe vergessen hat?
Ja, auch da genau das Gleiche. Nicht Problem, sondern einfach, dass die Leute einfach in mir gar keinen ja, Ausländer oder mit Hautfarbe, schwarzer Hautfarbe sehen. Und der Vorgesetzte hatte, und es war halt im Rahmen der Ausbildung, da war ich damals in Ulm, ein Jahr in Ulm, an der Kripo-Dienststelle. Und im Rahmen dessen war dann eben ein Neonazi-Konzert. Und da war halt eben auch die Aufklärung erwartet. Und ich war in dem Bereich gerade am Durchlauf, nennt man das, und habe dann halt eben dann gesagt bekommen von meinem Vorgesetzten, dass ich dann halt eben mit dem Kollegen X dann halt diesen Einsatz betreuen soll. Und ja, und ihm war in dem Moment wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass es vielleicht kontraproduktiv ist oder war.
Was ist auf diesem Einsatz passiert?
Ja, es war jetzt, also wir sind dann mit dem Auto, mit dem Zivilwagen unterwegs gewesen und hatten natürlich auch den Auftrag aufzuklären. Das heißt, es ging ja dann schon darum, auch mit festzustellen, wie viele Leute sich in dieser Gaststätte sammeln, wie viel einfach kommen, dass man einfach auch Überblick hat, ob das jetzt halt auch eine gewaltbreite Truppe ist und so weiter und so fort. Und da hatten wir uns dann auch positioniert und letztendlich sind wir natürlich dann auch aufgeflogen, weil von allen Seiten auch die Besucher auf die Gaststätte kamen und dann natürlich irgendeiner auch mal in das Auto geguckt hatte und uns dann da sitzen sehen hat und dann halt eben erkannte, dass da eine schwarze Person auf dem Beifahrer sitzt und hat sich wahrscheinlich dadurch eher dann provoziert gefühlt beziehungsweise vielleicht gedacht, jetzt kommen irgendwie eine Gegendemonstration oder sonst was. Ne? Mhm. Und dann, aber es war sowieso geplant, dass wir die Veranstaltung abbrechen, dass wir da auch polizeiliche Maßnahmen tun. Und letztendlich, als dann der junge Mann das gesehen hatte, ist er dann in die Gaststätte gerannt und dann war dann sozusagen der Einsatz ein bisschen früher geplant, weil halt dann auch einige rausgekommen sind, um da selbst zu gucken, ob das stimmt, dass da jetzt eine schwarze Person im Auto sitzt.
Und dann haben die Kollegen zugegriffen.
Ja, dann sind wir auch wirklich weggefahren und sind uns hinterhergerannt. Und dann haben wir natürlich auch über Funk mit Meldung gemacht. Und dann war natürlich auch der Polizeiführer so nach dem Motto, also jetzt müssen wir zugreifen, weil jetzt natürlich auch das so viel Aufruhr in der Szene gegeben hat, dass wir da jetzt aktiv werden müssen. Sonst ist der Markt verlaufen, wie es so schön heißt.
Hm. 1998 haben Sie bei der Abteilung Personenschutz angefangen und wollten gerne für den Schutz des Außenministers abgestellt werden, weil Sie gerne viel reisen wollten. Das hat nicht funktioniert. Warum?
Ja, da war dann die Hautfarbe das erste Mal ein Hindernis sozusagen. Also der Vorgesetzte, und das klar, man wollte natürlich schon auch ein attraktives Kommando, heißt das bei uns, Personenschutzkommando. Man wollte schon ein attraktives Kommando haben, eine attraktive Schutzperson, dass man halt einfach auch ein bisschen erlebt, was sieht von der Welt. Und eben dieser Außenminister ist dafür eigentlich Garant. Letztendlich hatte dann der Vorgesetzte Bauchschmerzen, mich in das Kommando zu stecken, sagen wir jetzt mal, weil er halt eben noch im Kopf hatte, dass ein Jahr oder zwei Jahre davor ein riesen Presse-Medienrummel gab, als der Theo Weigel als Finanzminister die erste Frau als Personenschützerin zur Seite gestellt bekommen hat. Und deswegen hat dann der Vorgesetzte eigentlich auch wohlweislich und auch berechtigt gedacht, wenn jetzt ein schwarzer Personenschützer, dass es genauso pressemäßig aufbereitet wird. Und die Politiker wollen eigentlich nicht in der Presse mit so einem, mit so Nebensächlichkeiten eigentlich belangt werden. Das geht dann eher darum, um die Arbeit. Und dann hat der Vorgesetzte halt lieber entschieden, mich zu Staatsbesuchen zu schicken.
Es gibt ja derzeit eine heftig geführte Debatte über Rassismus bei der Polizei, angestoßen durch mehrere rechte Chatgruppen, die bekannt geworden sind, durch unangemessene Gewalt, über die berichtet wurde. Haben Sie innerhalb der Polizei Rassismus erfahren?
Nein, also das ärgert mich persönlich auch so ein bisschen, dass das jetzt so ein bisschen hochkocht. Also ich persönlich bin einer, der wirklich auch nicht aus dem Nähkästchen, aber der einfach das bestätigen kann, dass es aus meiner Sicht keine oder Erfahrung keinen Rassismus, einen latenten oder strukturellen Rassismus bei der Polizei gibt. Ja, es gibt immer und überall in Berufsgruppen Leute, die halt anders ticken, die vielleicht auch rassistisch sind oder auch ein Stück weiter extremistisch. Die gibt es definitiv, ja, aber dass es eine strukturelle Geschichte ist, das finde ich eigentlich überhaupt sehr übertrieben dargestellt.
Aber nun, also Innenminister Horst Seehofer will keine Studie innerhalb der Polizei, um den strukturellen Rassismus dort zu untersuchen. Wäre das nicht eigentlich hilfreich für die Beamten, also für die Arbeit ihrer ehemaligen Kollegen, wenn es solch eine Studie gäbe?
Ja, das ist aber auch ähnlich wie vorhin meine Einstellung zum Haare streicheln. Ja? Also wenn ich persönlich sage, es hat mich nicht irgendwie gefrustet oder irgendwie beleidigt oder sittlich berührt oder sowas. Und es gibt Leute, die fühlen sich dann trotzdem sittlich berührt. Und das ist genau das gleiche Problem. Man müsste eigentlich, wenn man jetzt eine Studie macht, dann muss man erstmal Definitionen, dann muss man es definieren. Und dann ist es natürlich immer schwer. Ja? Es gibt verschiedene Sichtweisen. Eine sieht so, der andere sieht so. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man da grundsätzlich beide Seiten vertreten kann. Ja? Also ich persönlich hätte da auch kein Problem. Und wenn die Mehrheit, sage ich jetzt einfach mal, oder wenn sich viele damit identifizieren oder sagen, so eine Studie würde mir helfen persönlich, dann würde ich es auch unterstützen. Ja.
Ich meinte vielmehr, weil Sie sagen, der Rassismus in der Polizei ist nicht stärker ausgeprägt als in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, dann wäre eine Studie ja auch für die Beamten, für die Polizeibeamten ein Beleg zu sagen, hier, wir haben kein großes Problem.
Genau.
Ja. Also Also, wäre die dann doch hilfreich, so eine Studie?
Wie gesagt, das ist natürlich die Frage dann auch der Fragen, was für Fragen werden gestellt, welche Leute werden interviewt, ja, wie kriegt man die Daten denn überhaupt, erhebt man überhaupt die Daten, ist natürlich eine Frage. Aber wenn es wissenschaftlich betreut wird von professioneller Seite, dann denke ich mir, würde es eher positiv für die Polizei ausgehen. Ja.
Wir sprechen gleich weiter über Vielfalt in Deutschland. Vorher hören wir noch einen Song, den Sie sich gewünscht haben und warum der Ihnen wichtig ist. Dazu dann auch gleich mehr. Hier ist Fremd im eigenen Land von Advanced Chemistry. Fühlen Sie sich fremd im eigenen Land?
Nein, also ich persönlich überhaupt nicht. Ich fand einfach jetzt auch gerade für diese Sendung optimal diesen Titel. Also wenn man überlegt, 30 Jahre fast ist er alt, also 92, 93. Und das sagt eigentlich schon genau das, was die heutige Situation widerspiegelt, die Gesellschaft. Also damals natürlich der deutsche Sprechgesang und es war die Heidelberger Zeiten und es war eigentlich so ein bisschen meine Zeit auch. Auch DJ Torch kenne ich oder Tony L, also die Leute, die da teilweise mitsingen. Das war halt einfach in Heidelberg auch so ein Nährboden, positiv gesehen, von solchen Leuten, von Hip-Hop, von Fremd im eigenen Land einfach klar machen, dass es Ausländer gibt, die sich einfach fremd im eigenen Land fühlen, obwohl sie teilweise deutschen Pass haben. Also genau um diese Vielfältigkeit, die damals nach 92 war ja Rostock, die Geschichte Lichterhagen, das so hochgekocht ist. Ja.
Sie gelten als erster schwarzer Bürgermeister in Deutschland. Nun gibt es andere Geschichten, über die berichtet wird, Erfolgsgeschichten von Migrantenkindern. Was sagt das eigentlich über unsere Gesellschaft aus, dass es immer wieder herausgehoben wird, wenn es jemand trotz seiner Hautfarbe oder trotz seiner Herkunft geschafft hat?
Das war so die andere Berichterstattung damals auch genau, dass man dann einfach das hervorhebt. Aber genau das zeigt es aber auch als Beispiel aus meiner Sicht, dass es eben keine strukturelle Rassismus gibt oder einfach, dass jemand, der eine andere Hautfarbe hat, keine Chance hat. Also das zeigt es eben nicht, sondern es gibt genug Beispiele im Sport, sage ich auch immer. Da waren die ersten wirklich sehr farbigen, die tolle Ergebnisse geleistet haben. Und so geht es auch durch Kultur, durch Musik, durch Vielfalt, auch Politik mittlerweile. Und das zeigt eigentlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, die Gesellschaft.
Also die positiven Beispiele, die herausgestellt werden, sind für Sie schon auch berichtenswert. Fühlen Sie sich als Vorbild, als Role Model für schwarze Menschen in Deutschland?
Teilweise. Also ich muss sagen, das war auch mit einem Aspekt, dass ich hierher gekommen bin, dass ich schon das ein Stück weit auch sehe, dass viele vielleicht auch wachgerüttelt werden, dass es auch positive Beispiele gibt. Und aber ich bin jetzt nicht der jetzt auf die Fahne schreibt oder jetzt wirklich jeden Abend Termin macht in die Richtung und jeden versucht zu bekehren oder zu sagen, alle Schwarzen sind wiederum gut.
Den Titel, den wir da ja gerade gehört haben, der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Was hat sich seitdem verändert? Wie sieht das aus im Vergleich damals, heute?
Das ist eine interessante Frage. Also ich bin auch hierher gefahren und dachte mir, Mensch, da hat sich eigentlich gar nicht viel geändert. Ja, also damals schon aktuell gewesen, aber natürlich hat sich vieles geändert. Ich sage jetzt mal damals, das war wirklich mit Rostock oder Lichterhagen, wo wirklich Asylunterkünfte abgefackelt wurden, also hauptsächlich im Osten, dann aber auch im Westen. Das war natürlich schon eine andere, das war also schon eine Nummer too much, also definitiv zu viel. Und diese Phase haben wir Gott sei Dank im Moment nicht so großflächig wie damals. Ja. Und natürlich, der Inhalt ist immer noch aktuell. Es gibt genug Migrantenkinder, die halt auch einen deutschen Pass haben, die sich fremd fühlen, die sich aber trotzdem mehr oder weniger in Deutschland integrieren wollen. Aber es gibt auch genug Migrantenkinder, die einen deutschen Pass haben, die aber nicht daran interessiert sind, an einer Integration, habe ich manchmal das Gefühl.
Würden Sie sagen, wir leben in einer vielfältigen, diversen Gesellschaft in Deutschland?
Ja, ja.
Was muss denn geschehen, dass diese Vielfalt selbstverständlicher wird?
Ich glaube, beide Seiten müssen da ein bisschen an sich arbeiten. Also es ist natürlich auch immer ein bisschen Kritik, dass man sagt, es gibt auch genug Leute, die sich eben nicht an die Regeln halten, die wir so einfach kennen oder wo wir einfach auch sagen, man muss sich schon an gewisse gesellschaftliche Regeln halten. Und da würde ich dann schon fordern und mir wünschen, dass die Leute sich dann auch ein bisschen mehr auf die Regeln zu bewegen. Und natürlich gibt es auch, sagen wir jetzt Deutsche, die dann halt auch vielleicht zu schnell Leute in Ecken stecken, die eigentlich eben nicht gerechtfertigt sind. Auch da muss man sich noch mehr mit auseinandersetzen.
Sie sind nun als Bürgermeister von Mauer wiedergewählt worden und mittlerweile spielt Ihre Hautfarbe, ich glaube mal, keine Rolle mehr. Welche Herausforderungen sehen Sie für sich in den kommenden 8 Jahren?
Die Hautfarbe spielt immer noch keine Rolle, stimmt, ja. Und ich sage einfach, ich bin 49 jetzt geworden. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass noch mal was, eine Periode, also sprich, es ist immer schwer, wenn man jetzt am Anfang einer Wiederwahl steht. Das muss man jetzt erstmal wieder 8 Jahre, denke ich mal, das sollte man 8 Jahre nochmal gute Arbeit bringen. Und dann wird sich zeigen, ob man dann nochmal zu einer Verfügung oder zu einer Periode zur Verfügung steht. Oder ob es auch noch andere, ja, interessante Angebote gibt, wo ich sage, das interessiert mich oder wo ich das auch für mich einschätzen kann, dass ich es möchte, beziehungsweise auch der Meinung bin, dass ich sowas kann.
Und jetzt kurzfristig gibt es ja wahrscheinlich sowieso in erster Linie die Pandemie als große Sorge, auch für Sie als Bürgermeister.
Ja, wobei wir sagen auch immer wieder, es gibt auch noch nach der Pandemie. Also wir sind uns alle einig, dass natürlich die Pandemie jetzt im Moment die größte Herausforderung ist, gar keine Frage, auch für uns Kommunalpolitiker. Wir müssen die Sachen umsetzen, wir müssen teilweise die Vereine informieren, was sie machen dürfen, was oder wie die Gesetzestexte zu lesen sind. Also wir sind natürlich auch bei den Bürgern und bei den Friseurgeschäften, bei Nagelstudios, was weiß ich, es gibt ja verschiedene Vielfalt und da sind wir natürlich auch wieder bürgernah und wir sind die ersten Ansprechpartner. Mhm. Das stimmt vollkommen, aber ich sage auch immer, es wird definitiv natürlich auch, wenn der Impfstoff jetzt auch gefunden ist und es dauert auch eine Weile, bis alle durchgeimpft sind, es wird dann auch wieder eine Zeit nach Corona geben. Das wird dann aber sehr interessant für uns auch gerade Kommunalpolitiker, wie wir dann strategisch unsere Gemeinden wieder aufstellen, weil es wird natürlich finanziell uns definitiv also einiges jetzt an Geld kosten, diese ganzen Maßnahmen und auch die Vereine mit Ehrenamt, ob die alle dann noch da sein werden oder ob dann der eine oder andere Verein dann auf der Strecke geblieben ist wegen Corona.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute für die nächste Amtszeit als Bürgermeister von Mauer. John Ehret war heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.